Wir danken dir für dein Wort, das du uns heute wieder schenkst. Wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und ich bitte dich darum. Ich kann nur Worte weitergeben, aber du kannst die Herzen öffnen und du kannst durch deinen Geist in uns etwas bewirken, was Menschen nicht tun können. Und darum bitte ich dich, hilf auch mir und hilf uns, dass wir dich und dein Wort lieb gewinnen. Amen. Ja, wir haben ein bisschen Urlaubsrotation, deswegen kann es sein, dass hier jemand steht, den ihr nicht erwartet hättet. Ich weiß nicht, wie aktuell euer Plan ist, auf den ihr geguckt habt. Deswegen hatte ich auch ein paar Tage weniger Vorbereitungszeit, aber das soll nicht dem Abriss tun, denn der Herr macht mit seinem Wort, was er will. Und wir haben heute ein etwas besonderes Thema, denn das klingt jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich den Rest meines Lebens über dieses Thema weiterreden möchte. Ich möchte einmal durch die Psalmen. Nee, ich werde es abkürzen. Also heute machen wir nur einen Psalm. Ja. Aber es soll heute um Entscheidungen gehen. Entscheidungen, also wenn ihr dieses Thema hört, ja, dann würdet ihr, wenn ihr nicht unhöflich seid, erstmal interessiert ein bisschen zuhören. Ja, Entschuldigung, ich muss das hier gerade mal ein bisschen sortieren. So, jetzt. Und letztlich könnte es natürlich auch sein, dass ihr euch dann entscheidet, nachdem ihr etwas zugehört habt und nichts Neues mehr hört, dass ihr dann vielleicht bewusst euch dazu entscheidet, etwas wegzuhören. Und ja, weil ich euch nicht langweilen will am Anfang, erzähle ich euch eine kurze Geschichte, die euch das vielleicht ein bisschen näher bringt. Also, ich kenne da zwei Brüder, die sind beide intelligent und engagiert. Und die hatten die Herausforderung, ihre Sommerzeit sinnvoll zu verbringen. Der eine von ihnen, den können wir mal Michael nennen zum Beispiel, der hat sich schon vor langer Zeit vorgenommen, einen komplexen und langwierigen Weg für die Berufsausbildung einzuschlagen. Der hat sich informiert, der hat sich beraten lassen und er kam dann zu dem Entschluss, dass eine Reise auf die andere Seite der Weltkugel wohl die richtige Entscheidung wäre, in diesem Weg weiterzumachen. Für ihn war das also ein von ganz langer Hand vorbereiteter Entschluss. Und dieser Entscheidung folgt er nun schon seit mehreren Monaten treu nach. Und da ist auf der anderen Seite sein Bruder, nennen wir ihn mal Friedrich, der sich nur notwendigerweise langfristig festlegt. Und er entscheidet sich lieber spontan. Und deswegen konnte es ihm auch schon mal passieren, dass er sich innerhalb von 5 Minuten für einen Job entschieden hat und auch schon eine Woche später anfing. Ob er jetzt diese schnelle Entscheidung bereut, das müsst ihr ihn schon selber fragen. Aber welcher Typ ihr auch seid, wenn es um Entscheidungen geht, letztlich sind Entscheidungen doch immer wegweisend und sie prägen unser Leben. Egal, ob von langer Hand überlegt oder ganz schnell getroffen. Der Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel, der geht davon aus, dass ihr täglich, also ich auch, bis zu 20.000 Entscheidungen trefft. Die meisten davon aber unbewusst. Atmen zum Beispiel. Atme ich jetzt ein? Ja, das entscheidet ihr nicht jedes Mal neu, ob ihr jetzt wollt oder nicht. Oder wenn du auf eine heiße Herdplatte fasst, du ziehst zurück und im Zurückziehen merkst du erst den Schmerz, weil das nämlich, zumindest habe ich so gelernt, nicht von deinem Gehirn gesteuert, sondern von deinem Rückenmark kommt. Diese Entscheidungen, die meine ich nicht. Es gibt ganz andere Entscheidungen. Zum Beispiel, wo fahre ich denn in den nächsten Urlaub? Oder ob ich jemandem ins Wort falle oder der Dame an der Tür den Vortritt lasse oder eben auch nicht. Oder wenn es um Ausbildung, Berufswahl, den Lebenspartner geht, um Lebensziele, Inhalte und Ausrichtung, um Stellungnahmen zu aktuellen Themen, um Freundeswahl, um deine Hobbys, die du vielleicht dir vornimmst, etwas zu vertiefen. Und dann sind das keine unbewussten, hoffe ich zumindest, oder durch deinen Rückenmark getroffene Entscheidungen. Die treffen wir dann ganz bewusst. Naja, also ich habe zu Hause 3 Teenager und manchmal denke ich, dass die Entscheidungen nicht ganz nur von der Ratio, also vom Verstand her kommen, sondern doch manchmal auch ein bisschen aus den Emotionen oder von den Hormonen heraus. Und dass dann unser Denken vielleicht etwas ausgetrickst wird. Da wird dann die größte Bruchbude zu dem ach so schönen Traumhaus, das man unbedingt haben möchte. Oder vielleicht auch die aufreizend gekleidete Kollegin zur besten und verständnisvollen Freundin für den Mann. Und diese Entscheidungen, die nennen wir dann auch mal schnell aus dem Bauch heraus und nicht überlegt mit Kopf und Herz getroffen. Und deswegen, damit wir nicht auf das Falsche hereinfallen, unsere Entscheidungen benötigen viel, viel Weisheit. Die bewusst getroffenen, nicht die vom Rückenmark. Und Weisheit wächst nicht auf Bäumen, oder? So habe ich meine Predigt heute überschrieben, Weisheit wächst nicht auf Bäumen. Also ich kann jetzt nicht in deinen Kopf schauen, ich weiß nicht, ob du schon dich entschieden hast, nicht mehr zuzuhören oder ob du doch dabei bleiben möchtest. Aber vielleicht hast du auch schon mal anders Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel unter dem Einfluss von Musik oder Liedern. Entscheidungen, die dein Leben beeinflusst haben. Denk mal an irgendwelche Feste, die wir feiern oder bei denen wir Lieder singen, die unser Innerstes emotional zum Schwingen bringen, wo du sagst, ja, das mache ich jetzt. Wir denken mal an Stadiongesänge und wissen, wie stark das Einfluss nehmen kann auf das, wie wir uns entscheiden. Oder du hast es vielleicht beim Autofahren erlebt, ja, du hast die Musik aufgedreht und so wie sie lief, so fuhrst du dein Auto. Klassikradio, Landstraße 90, hinter dir Lichthupe oder halt etwas kräftigere, schnellere Musik, Autobahn 180, linke Spur, Blinker. Ihr wisst, das kann uns alles beeinflussen. Und Musik, wenn die das kann, dann könnte man sagen, ja, ist das jetzt etwas, was nur der Welt gehört, was nicht auch in die Bibel gehört? Musik ist ja auch immer Botschafter. Und Lieder drücken noch viel, viel mehr aus, was wir mit reinen Texten vielleicht gar nicht so ausdrücken können. Ich möchte euch jetzt keine aktuellen Lieder zitieren, aber ihr wisst selber, wenn ihr etwas singt, hat das einen ganz anderen Wert. Lieder, das ist etwas, was zwischen Herz und Kopf verbindet. Das ist ein sind Mittler zwischen unserem Denken und unserem Fühlen. Zwischen Kopf und Herz und manchmal auch Brückenbauer zwischen Menschen oder, wenn wir es als gesungenes Gebet, wie vorhin auch schon bei den schönen Liedern haben, auch eine Verbindung zwischen Mensch und Gott. Und die Bibel, wenn wir jetzt die mal nehmen, gibt auch Liedern einen sehr wichtigen und großen Raum. Im Buch der Psalmen, das heißt im Originaltitel eigentlich Buch der Lobpreisungen, das könnt ihr auch gerne schon mal aufschlagen, da finden wir 150 geistliche Lieder, von denen, und das nicht nur zu meinem großen Bedauern, leider die Noten irgendwie unterwegs verloren gegangen sind. Ja, ich bedauere das sehr. Aber das macht nichts, wir haben es ja trotzdem als Liederbuch und ich glaube, das ist nach meinem Wissen das erste große Liederbuch der Antike und es steht an zentraler Stelle in der Bibel. Und die Gläubigen des Alten Testaments und auch die des Neuen Testaments und auch wir schöpfen aus diesem großen Fundus an Liedern. Es öffnet uns einen Weg zum Wesen Gottes und seiner Anbetung. Denn in den Psalmen, da lassen uns die Autoren in ihr Herz schauen. Wir haben heute Morgen schon in der ersten Stunde Psalm 89 gelesen von Ethan und haben dort gesehen, wie er ja fast in einem Gebet Gott gegenüber ausdrückt, wie er sich ihn ja als Gegenüber, was er ihm sagen möchte. Er bringt in Psalmen, der Psalmist, der Schreiber von dem Psalm, Dinge zum Ausdruck, die wir so in einem Brief von Paulus oder Johannes vielleicht nicht gehört haben. Und manchmal macht sich Jesus Christus sogar selber die Psalmworte zu seinen eigenen Worten. Das heißt, er redet mit den Worten des Psalms und wir hören deswegen Gott in dem Psalm, mit dem Psalm und durch die Psalmen zu uns reden. Weil leider die Zeit nicht ausreicht, bekommt ihr jetzt nur eine Blitzeinführung in die Psalmen. Das sind nur 2-3 Absätze. Aber ihr könnt gerne, wenn ihr noch mehr wissen wollt, entweder mich Unwissenden fragen und dann versuche ich euch eine Antwort zu geben oder ihr fragt andere, die sich da länger mit beschäftigt haben. Die meisten Psalmen, die wir kennen, die nehmen uns mit hinein in die Anbetung des lebendigen Gottes. Sie greifen
Gedanken auf, wie Menschen sich in die Gegenwart Gottes gedacht und gesungen haben, wie sie über ihn nachdachten, wie sie sich erinnerten, was Gott getan hat und wie sie ihre Hoffnung auf ihn setzten oder auch ihm ihr Leid klagten. Und wenn es für uns auch in unseren Augen manchmal Psalmen gibt, die wir nicht so leicht verstehen, zum Beispiel gibt es die sogenannten Rachepsalmen, dann bleibt doch der Grundtenor, also das, was aus dem ganzen Buch der Psalmen zu uns spricht, doch immer wieder die Anbetung des Gottes Israels, des lebendigen Gottes, unseres himmlischen Vaters. Und die Psalmen als Lieder, das ist so ein bisschen wie auch in unserem Liederbuch, die sind nicht mal eben so am Stück runtergeschrieben worden, sondern die sind über einen sehr langen Zeitraum entstanden. Der erste Psalm, der hier drin ist, das ist einer von Mose. Und dann viele hunderte Jahre später erst wurde der letzte Psalm geschrieben. Weitere euch bekannte Autoren sind David, Salomo, die Söhne Asafs und auch zum Beispiel Ethan, das ist dann ein unbekannterer. Bei manchen Psalmen wissen wir gar nicht, wer sie geschrieben hat, aber sie wurden so zusammengestellt. Wie wurden sie zusammengestellt? Also für mich war das ein richtiger Aha-Effekt. Wenn ihr mal die Psalmen ganz vorne aufschlagt, dann stellt ihr vielleicht fest, dass über dem ersten Psalm steht, erstes Buch. Ja, oder Buch 1. Und die Psalmen, die bei uns in der Bibel nur als ein Buch gelten, sind eigentlich genauso wie die fünf Bücher Mose in fünf Bücher aufgeteilt. Das ist übrigens interessant, weil wir können auch bei den Psalmen, genau wie bei den fünf Büchern Mose, thematisch entdecken, dass das in sich geschlossene Blöcke sind, die auch noch ineinander übergehen. Wer sich da mal näher mit beschäftigen will, muss sich unbedingt Benedikt Peters Kommentar zu dem Psalm lesen, weil er wirklich darstellt, wie von einem Psalm zum nächsten eine Verbindung besteht, die wir eigentlich nie sehen. Er sagt, guck mal, so haben wir aufgehört in dem Psalm und jetzt greift er im nächsten Kapitel dieses Thema wieder so auf und entwickelt das weiter. Und das geht von vorne bis hinten durch die Bibel durch. Es ist wirklich sehr erstaunlich. Ja. Und deswegen, wenn wir die fünf Bücher der Psalmen zählen, dann haben wir im Alten Testament eigentlich 43 Bücher und in der ganzen Bibel 70. Tja, viele Psalmen wurden als liturgische Bestandteile im Gottesdienst gesungen, andere auf dem Weg dorthin, die sogenannten Wallfahrtslieder. Und die grundsätzliche Aufgabe war es ja auch, das Volk Israel an Gottes Taten zu erinnern und es in der Anbetung anzuleiten. Wenn du mal nicht weißt, wie du oder was du beten kannst, dann nimm doch einfach einen Psalm. Dort findest du wirklich Texte, die du dir zu eigen machen kannst. Und gerade dem bekannten Musiker und König David sowie seinem Sohn Salomo kam in der musikalischen Ausgestaltung des Gottesdienstes eine wichtige Rolle zu. Und das ist leider das, was uns heute nämlich fehlt, nämlich die Musik dazu. Ich freue mich auf den Himmel, wenn wir die Psalmen auch wieder singen können. Übrigens, ich mache keine Werbung, aber es gibt bei Spotify eine Playlist, 150 Psalmen vertont. Das heißt, da sind 150 Stücke drin und da ist jeder Psalm aus irgendeiner Epoche vertont. Wer das mal hören möchte, der könnte sich die mal auf seine Vormerkliste setzen und dann kann man einen Psalm nach dem anderen hören. Ist mal Latein, mal Italienisch, mal Französisch, mal Englisch, mal Deutsch, aber das macht nichts, es ist sehr schöne Musik. Und deswegen, künftig möchte ich auch immer wieder dieses Thema mal aufgreifen und mit euch über den einen oder anderen Psalm nachdenken. Denn ich glaube, dass diese Psalmtexte auch, wenn sie schon vor über 3000 Jahren geschrieben wurden, dass sie trotzdem sehr in unsere Situation hineinreden und uns aus der Seele reden. Ja. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Ausgleich zu dem, was wir auch brauchen, nämlich die lehrhaften Texte von Paulus, Petrus oder anderen wichtigen Autoren der Bibel. Ja, lasst uns zum Psalm 1 gehen. Ich habe das genannt, die Ouvertüre zum Buch der Psalmen. Hat meine Frau zu mir gesagt, Ouvertüre, das kennt ja keiner mehr. Was ist denn eine Ouvertüre? Wenn ich jetzt den Jakob angucke, dann weiß ich, er versteht mich, aber ich erkläre es euch trotzdem. Und eine Ouvertüre, das ist das erste Stück bei einem großen Werk, also musikalischen Werk, zum Beispiel bei einer Oper oder bei einem Oratorium. Und dort wird dann das ganze Stück einmal musikalisch quasi schon mal durchgearbeitet. ja, Wagner-Ouvertüren. Wenn ihr die Ouvertüre hört, dann hört ihr schon mal die ganzen Themen daraus, die in dieser Sache vorkommen. Und wenn wir hier vom Buch der Psalmen sprechen, dann können wir uns fast davon oder können wir sicher sein, dass dieses erste Kapitel, was, wenn wir es lesen, eigentlich gar nicht wie so ein richtiger Psalm ist, denn Gott kommt da gar nicht so groß drin vor, also dass wir ihn ansprechen oder so, dann können wir uns das auch als ein Kapitel vorstellen, was extra geschrieben wurde, damit wir dieses folgende Buch der Psalmen richtig verstehen. Ich möchte mit euch heute, ich habe das am Anfang ja schon mal eingeleitet, über die Entscheidung sprechen. Und zwar geht es heute um die Entscheidung, dass wir uns ganz von Gottes Wort geprägt entscheiden zu leben. Oder wir können es auch sagen, den Masterplan für dein Leben zu haben. Ja, lebe ganz geprägt von Gottes Wort. Das wollen wir anhand von Psalm 1 uns erarbeiten. Ja, welchen Stellenwert hat das Buch der Psalmen für dich? Ja, wie ernst nimmst du Gottes Reden? Ja, welchen Stellenwert hat sein Wort? Ich habe mir so gedacht, ein Stellenwert, wie kann man sowas rausfinden, was für einen Stellenwert eine Sache hat? Da habe ich gesagt, okay, erstens, was liegt bei dir auf dem Esstisch? Ist es dein Smartphone oder nur die Bibel oder beides? Was liegt bei dir auf dem Nachttisch? Ist es dein Smartphone? Ist es vielleicht die Bibel oder beides? Was hast du in deinem Auto dabei, wenn du unterwegs bist? Ist es nur dein Smartphone oder hast du auch eine Bibel? Also du könntest das mal anhand von diesem Beispiel natürlich prüfen. Ja, ich weiß, es gibt auch Bibel-Apps auf dem Smartphone, dann hast du die Bibel ja dabei, aber gedruckt ist natürlich auch gut. Aber wie finden wir den Stellenwert von etwas heraus? Wenn dir deine Bibel dummerweise verloren geht oder dein Smartphone, wo leidest du mehr? Wenn du überfallen wirst und jemand sagt, ich will nicht dein Smartphone, ich will deine Bibel und du kriegst keine neue mehr, würdest du dann leiden? Also wie ernst ist uns der Umgang eigentlich mit Gottes Wort? Oder anders gefragt, ja, was bedeutet uns das? Wächst deine Weisheit auf Bäumen oder kommt sie vielleicht woanders her? Oder glaubst du auch vielleicht mehr dem, was dir deine Mitmenschen so raten? Oder glaubst du mehr, was die Bibel dir rät? Und das alles greift der erste Psalm auf und er beantwortet das auch eindeutig. Hast du schon mal alle Psalmen gelesen? Weil ich erlebe das ja immer wieder, dass wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe, da ist das erstmal die Antwort auf, was liest du denn? Kommt erstmal, ich lese nicht. Ja, heute guckt man nur noch. Ja, mit einer typischen Handbewegung. Ja, heute liest man scheinbar viel weniger und deswegen, wenn man dann noch so schwierige Texte hat, ja, dann fragt man sich, soll ich das überhaupt lesen? Kann ich das überhaupt lesen? Ich lese vielleicht mal einen Comic oder ich lese auch vielleicht mal eine Kurzgeschichte und ich muss ja eigentlich für die Schule lesen oder an der Arbeit irgendwelche DIN-Normen oder Gesetzestexte, da lese ich doch nicht zu Hause noch. Aber wenn wir diese Psalmen lesen und uns dann diese Poesie wirklich mal an uns ranlassen, dann werden wir feststellen, dass das ganz besondere Texte sind, die wirklich unsere Gottesbeziehung und unser Denken anregen können. Aber vielleicht sagst du auch, die sind langatmig oder langweilig. Aber ich kann dir sagen, du kannst viel aus dem Psalm lernen. Warum hat Herr Jesus so viele Psalmworte selber zitiert? Warum hat er auch aus dem Psalm Kraft geschöpft? Übrigens, wir haben diese messianischen Psalmen, da komme ich gleich nochmal drauf, und da steht ganz viel über den Messias drin. Das heißt, wenn wir die Psalmen lesen, auch was die Juden früher schon gemacht haben, als Jesus noch nicht gekommen war, dann hatten sie in den Psalmen Prüfkriterien, an denen man feststellen konnte, ob der Anspruch von Jesus, Gottes Sohn zu sein, wirklich berechtigt war. Und deswegen, lest bitte die Bibel, lest auch die Psalmen und lest sie bewusst. Deswegen gibt es diese ganz besondere Reihe. Ja, wir haben Dankpsalmen, Lobpsalmen, Lehrpsalmen, wo wir etwas lernen können. Ja, Dann haben wir geschichtliche Psalmen, die zum Beispiel die Geschichte des Volk Israel aufgreifen. Es gibt Schöpfungspsalmen, die die Schöpfung besingen, oder Buß- und Rachepsalmen. Alphabetische Psalmen, wo der Anfang im Hebräischen immer mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Und ganz besondere Psalmen sind die sogenannten, ich hatte es gerade gesagt, messianischen Psalmen. Und ja, man kann auch mal einen Psalm in mehrere dieser Gruppen einteilen. Also das ist jetzt nicht ganz knapp, sage ich mal, so gemacht, dass man das sagen muss. Aber diese messianischen Psalmen, wenn ihr mal die alle lesen wollt, das sind alles Psalmen, die vorkommen oder in denen der Messias vorkommt. Und gleich der nächste Psalm, der Psalm 2, ist der erste richtige. Ich zähle euch das einfach mal auf, wer das mitschreiben will. Ansonsten könnt ihr es auch nachgucken. Psalm 2, 8, 16, 21 bis 24, 45, 69, 72, 89, 96 bis 100, 110, 118 und 132. Das heißt, so viele Psalmen haben direkt Dinge, die sich auf den Messias beziehen. Und deswegen habe ich schon gesagt, ein tolles Prüfkriterium, auch ob Jesus wirklich diesen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, zu Recht sich genommen hat. Und deswegen, weil das so ist, habe ich für mich die klare Entscheidung getroffen, ich möchte mich mehr mit dem Psalm befassen. Und jetzt wollen wir das auch ganz konkret tun. Wir lesen jetzt den Text vom Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Falls dieser Psalm bei euch jetzt Assoziation mit einem Lied ausgelöst hat, kann ich euch sagen, wir werden es nachher noch singen. Aber da merkt ihr mal, wie stark das ist, wenn wir etwas über das Lied verinnerlichen. Tja, zwei Wege stehen also dem Menschen offen. Der Weg des Gerechten und der Weg des Gottlosen. Entweder entscheidest du dich also für ein Leben mit oder ein Leben ohne oder gegen Gott. Da war sie wieder, diese Pflicht zur Entscheidung. Ich meine, wenn du dich nicht entscheiden möchtest, hast du dich auch schon entschieden. Wenn du morgens früh deinen Wecker klingeln hörst und kannst dich nicht entscheiden aufzustehen, hast du dich entschieden liegen zu bleiben. Ja, wenn du zu deinem Hund sagst, komm her, und er kommt nicht, dann hat er sich entschieden und du hast dich dann entschieden, entweder zu ihm zu gehen und ihn zu holen oder zu sagen, naja, das war's halt dann. Also einmal möchte ich das aber auch nochmal im Nachgang zu dem, was Mike letzte Woche gesagt hat, nochmal ganz deutlich vorwegnehmen. Es hängt nicht allein an deiner Entscheidung. Und es hängt auch nicht daran, dass du dich allein für Gott entscheiden könntest und dann ist alles gut. Ja, du kannst nicht einfach sagen, jo, ich lebe halt mit Gott und dann ist das okay. Ich halte mich an das, was da steht. Sondern wir wissen, dass auch wir immer den langmütigen und barmherzigen Vater im Himmel brauchen, denn er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns aus diesem Dilemma, dass wir nämlich schuldbeladen nicht zu ihm kommen können, dass er uns aus diesem Dilemma der Ohnmacht herausreißt. Denn wenn du alles in Bewegung setzen würdest, alles und jeden, du könntest das nicht tun, dass du vor Gott als Gerechter dastehst mit deiner Macht. Du würdest scheitern auf ganzer Linie, denn nur Jesus allein, der am Kreuz die zerrissene Verbindung zwischen dir und Gott, also zwischen mir und Gott wiederhergestellt hat, er allein ist in der Lage, uns beide, dich und mich, aus dieser Misere zu retten. Er hat ja bezahlt für die Schuld. Wir sollten auch nicht sagen, dass wir keine Schuld haben. Das haben wir ja auch im Johannesbrief gelernt. Denn jeder Mensch ist ein Sünder. Die Bibel ist deutlich und der Spiegel ist da, der Blick in den Spiegel ist für uns äußerst unangenehm. Aber er zeigt halt die Wahrheit. Die eigentliche Frage ist aber doch dann viel mehr, wie wir auf Gottes Angebot reagieren. Greifst du die Hand, wählst du den Weg des Gerechten? Also der Weg des Gerechten ist die Antwort auf Gottes Erlösungswerk. Und der Psalm, der beschreibt jetzt in einer sich immer weiter steigernden Form, wenn ihr das mal nachschauen wollt, wie wunderbar das Ergebnis ist, wenn auch du dein Ja zu Gott und seinem Willen hast. Und falls du noch gegen Gott kämpfst, dann gib diesen Kampf auf. Ja, er liebt dich und es ist wirklich gut, seinen Weg zu wählen. Entscheide dich für die Weisheit aus Gottes Wort. Ja, also noch einmal die Frage, wie werde ich mich entscheiden? Wie ernst nehme ich das, was ich in Gottes Wort, und damit meine ich jetzt das ganze Wort Gottes, sehe? Akzeptiere ich die Weisheit, die er mir dort anbietet, oder die Zurechtweisung aus seinem Wort? Und der Psalm 1, der ist da ein bisschen besonders. Denn dort sehen wir nicht ein Reden von, also in Gebetsform zum Beispiel zu Gott oder über Gott, sondern welche Auswirkung die Beschäftigung mit Gottes Wort hat. Und wenn wir den ersten Vers anschauen, ich habe das mal überschrieben mit auf der Suche nach dem Glück, Teil 1, so nicht. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Tja, überlegt mal, das ist der erste Vers von so einem großen Buch. Und er fängt gleich mit was Negativem an. Um was geht's hier? Glücklich ist der Mensch, oder in einer anderen Übersetzung steht dann wohl dem Menschen. Also es wird ganz am Anfang nicht irgendwie gesagt, es war einmal und dann war das so und dann war das so, sondern da ist direkt eine Aussage, dein Glück, dein Wohl, das kommt jetzt. Das, was du nicht tun sollst und das, was du tun sollst. Und ob wir das zugeben wollen für uns selber oder nicht, ob wir es vor anderen zugeben wollen, das darfst du selber entscheiden. Aber jeder von uns ist doch auf der Suche nach dem Glück oder nach Zufriedenheit oder innerer Ausgeglichenheit. Keiner von uns sehnt sich doch nach noch mehr Stress und noch mehr Streit, ja, und noch mehr Problemen. Ob du das jetzt bewusst oder unbewusst machst, dieses Suchen nach Glück, das ist mir jetzt eigentlich egal, weil wenn wir Hunger haben, dann sehnen wir uns nicht nach mehr Hunger, sondern nach etwas zu essen. Oder wenn du müde bist, dann schläfst du, weil du sagst, ich möchte mich wieder ausgleichen. Wer sich gerne unterhalten möchte, der sucht natürlich Gesellschaft. Und wenn das so ist, also wenn wir etwas machen, dann sind wir anschließend zufriedener. Die Älteren unter uns, damit meine ich jetzt so, ja, mein Alter plus, die kennen vielleicht noch den italienischen Comic Herr Rossi sucht das Glück. Und er sucht das überall. Er sucht das in verschiedenen Epochen und so und er findet es nicht. Er kann es nicht finden. Oder andere von euch, die suchen vielleicht ihr Glück in der Ferne. Die sagen, ich wandere jetzt aus, weil das hier, das hat alles keinen Taug. Ich gehe jetzt woanders hin. Ja, ich suche mein Glück in der Ferne. An anderer Stelle, also Berufswahl. Oder bei einer anderen Frau, einem anderen Mann. Ihr Glück im Beruf, im Hobby, in der Familie. Für die Familie mache ich alles. Das ist mein Glück. Aber wer von euch sucht sein Glück in Gottes Wort? Und genau dazu fordert uns jetzt der Schreiber vom Psalm 1 auf. Wir sollen unser Glück in Gottes Wort finden. Das ist auch ein Thema, was sich durch die ganzen Psalmen immer und immer wieder durchzieht. Echte Freude und echtes Glück findest du nur, wenn du dich an Gottes Wort hältst, wenn du es für wahr hältst und wenn du es für dich persönlich anwendest. Und wir können mal gucken, in der Bibel gibt's das auch immer wieder. Ich denke da an zwei Dinge. Einmal die Bergpredigt. Jesus fängt die Bergpredigt mit was an? Mit den Seligpreisungen. Er sagt, selig sind die, Matthäus 5, ja, die das und das tun. Selig sind, glücklich sind die Menschen. So fängt er seine ganz große Predigt an. Oder auch in der Offenbarung, ganz am Anfang vom Johannes steht im Kapitel 1, Vers 3, Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Und ja, wir können jetzt für diesen Anfang verschiedene Begriffe verwenden. Zum Beispiel glücklich sind, glückselig sind oder selig sind. Das sind so alte Worte, die keiner mehr versteht. Ich habe dann mal Englisch nachgeguckt. Da steht zum Beispiel dann blessed be, also gesegnet sind. Es ist also ein Zustand, in den wir uns begeben wollen, den wir als angenehm empfinden. Gelöst, befreit, glücklich und zufrieden. Und genau dahin möchte uns der Psalmschreiber vom Psalm 1 einladen, dass wir ja so sein dürfen. Jetzt können wir uns fragen, warum fängt er denn so im ersten Vers so komisch an? Da steht nämlich, dass wir etwas nicht tun sollen. Wenn du etwas verkaufen willst, ja, bist Verkäufer, erzählst du dann als erstes, was du alles nicht verkaufst? Also, wenn Sie bei uns das Produkt haben, dann kriegen Sie nicht ein schlechtes Produkt, dann kriegen Sie nicht ein teures Produkt, dann kriegen Sie nicht eins, was nicht funktioniert. Das ist eine komische Verkaufsstrategie, aber der Psalmist macht das so. Aber warum macht er das so? Weil überleg doch mal, wie waren wir denn am Anfang, bevor der Herr uns gerettet hat? Was war denn unser Zustand? Gott gegenüber ablehnend, ohne Gott. Vielleicht haben wir auch über ihn gespottet. Und das war genau der Zustand. Und in dem holt er uns jetzt ab. Der startet also hier, der Psalmschreiber, mit einem negativen Blick, mit einer Aussage, wie es nicht zu tun ist, wenn man glücklich werden will. Jemand, der nicht wandelt, nicht tritt, nicht sitzt. Also etwas nicht tut. Und tja, das ist also so, dass wir wohl am Anfang das getan haben. Es muss in unserem Leben Zeiten gegeben haben, da haben wir uns unter falschen Leuten bewegt. Da sind wir mit falschen Leuten gegangen oder haben mit falschen Leuten geredet. Jetzt sagst du vielleicht, ich habe nie mit falschen Leuten geredet, aber die Bibel sagt das schon. Die Bibel sagt, auf das, was du gehört hast, bevor du gerettet wurdest, oder auf das, was du jetzt noch hörst, wenn du noch nicht gerettet bist, das ist nicht das, wo du dann sagst, wohl mir, wenn ich das höre und tue. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht müssen wir das doch ein bisschen in unseren Alltag mal reinholen. Wo kommt denn das vor? In welchen Situationen ist denn das so, dass wir dem Rat der Gottlosen folgen? Und ich glaube auch, das haben wir hier auch schon öfter gesagt, es ist eine Steigerung. Ja, ich würde die Steigerung mal sagen, hinterherlaufen ist das Erste, mitlaufen ist das Zweite und vorne weglaufen ist das Dritte. Hinterherlaufen, das ist etwas, ja, wir hören auf den falschen Rat und wir richten uns dann danach. Das ist vielleicht eine Gefahr für alle Menschen, aber besonders für die Jüngeren, denke ich, weil sie hören so viel und finden das ansprechend und folgen dem dann, weil sie das vielleicht noch nicht besser beurteilen können, weil die Lebenserfahrung etwas fehlt. Aber gerade das Hinterherlaufen ist vielleicht eine Gefahr, besonders für die jungen Menschen oder auch die jung im Glauben sind. Was soll ich sagen? Wie formuliere ich Dinge? Was soll ich anziehen? Was ist in Ordnung oder was ist toll? Was ist schick? Wie soll ich leben? Oder wie stelle ich mich zu irgendwelchen Randgruppen, zur Politik, zur Klimadebatte oder zu medizinischen Ratschlägen? Oder vielleicht auch ganz konkret, was darf ich in welchem Alter, in welcher Menge schon konsumieren? Wenn ich da auf den Rat von den falschen Leuten höre, könnte das schlecht sein. Und das Kennzeichen dieses Rates, also wenn du Rat bekommst, wo du sagst, das ist eigentlich ein schlechter Rat, ist ganz einfach. Es ist ein Rat, der von gottlosen Menschen kommt. Frag dich, wenn du einen Rat bekommst, ist das jemand, der Gott lieb hat oder ist es jemand, der Gott nicht kennt? Ich sage nicht, dass jeder Rat schlecht ist, aber wenn der sich nicht mit der Aussage der Bibel deckt, wird es doch wahrscheinlich so sein. Sie kümmern sich nicht um Gottes Willen und auch nicht um die menschliche Weisheit. Das Zweite dann, mitlaufen. Das ist eine Gefahr für alle, dass wir mitlaufen, aber vielleicht besonders für die, ich sag mal, mittelalten Menschen, also so jemand wie mich. Ja, wir wollen nämlich nicht auffallen, wir wollen unseren Bestand sichern, ja, und da läuft man vielleicht mal schnell mitlaufen, weil es halt alle so machen. Da denke ich gar nicht groß drüber nach. Ich mache das halt, weil alle so machen, Dinge tun, wie die Welt das halt so tut. Ja, Dinge tun, die Jesus nicht getan hätte. Hier steht der Weg der Sünder im Vers 2. Jetzt müssen wir uns fragen, was ist denn das, ja? Wer dies tut, der wird als Sünder identifiziert oder erkannt. Jetzt die nächste Frage, was ist Sünde? Alles, was uns von Gott trennt. Und was trennt uns von Gott? Alles, was seinem Wesen widerspricht, was ihm zuwider ist, was er niemals tun würde und was er als klar als falsch geoffenbart hat, zu dem er sagt, dass wir es nicht tun sollen. Und wenn wir es dann doch machen, dann betreten wir den Weg der Sünder. Wohl dem, der nicht diesen Weg betritt. Ist halt auch blöd, ja. Manchmal kennen wir Gottes Willen, aber wir halten uns nicht dran. Und dann muss man uns eigentlich später mal vorwerfen, denn sie wissen, was sie tun. Ja, es ist vielleicht cool, oder man will nicht gegen den Strom schwimmen. Ja, wir haben vielleicht Menschenfurcht. Und trotzdem das Ergebnis, so sehen wir das im Vers 1, wir werden nicht glücklich werden. Und das letzte, vorne weglaufen, das ist eine Gefahr für alle, aber vielleicht besonders für die älteren Menschen, denn sie möchten ihre Lebensweisheit, das, wofür sie ein ganzes Leben lang gekämpft haben, was sie auch vielleicht sich lange überlegt haben, das möchten sie gern weitergeben und sie möchten vor allem nicht am Ende erkennen, dass sie falsch lagen, weil so ein Leben möchte man ja nicht irgendwie aufgeben. Und dann gibt es halt auch die, die ein Leben lang gespottet haben. Das sind die, die laut sind. Das sind die, die andere anstecken, andere mitreißen. Und das geht auch emotional. Und die Spötter, von denen hier die Rede ist, die wissen ganz genau, was sie sagen und tun. Wenn du in diesem Kreis sitzt, da gucken alle, dass du ja nicht aus der Reihe tanzt, dass du die richtige Belehrung bekommst, wenn du neu bist. Und das ist wirklich auch fast schon ein missionarisches Verhalten unter denen, die schon auf dem Weg der Sünde sind. Also die Spötter, die gucken einfach, wo ist der Weg der Sünde? Und da greifen die auf die Leute zu, die schon ein bisschen da sind und die werden dann noch weiter vereinnahmt. Vorsicht, hier gibt es kein Glück, hier gibt es keine Freude, Zufriedenheit und ewiges Leben. Und die Spötter, weil sie andere mit sich reißen, droht ihnen eine noch härtere Strafe, denn sie sind persönlich schuldig und sie laden sich zusätzlich Schuld durch die Verführung anderer auf. Vers 2. Auf der Suche nach dem Glück, so. Teil 1 war ja nicht so und Vers 2 ist jetzt so. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und jetzt kommt also die Alternative. Ja, die Bibel zeigt uns jetzt den richtigen Weg auf, zeigt den Weg auf, wie du glücklich werden kannst oder wie du dich wohl wirst, was du tun sollst, damit du halt nicht am Ende vielleicht dumm aus der Wäsche guckst. Und der Psalmist beschreibt hier so wirklich den positiven Gegenpol zum falschen Verhalten nach Vers 1. Ja, wenn ihr das nochmal nachschaut, da steht wirklich das Wort Lust haben. Andere Übersetzungsmöglichkeiten für Lust an dieser Stelle könnten sein Freude, Vergnügen, Entzücken, Wohlgefallen, Wonne. Und auf was sollen wir Lust haben? Auf Gottes Gesetz. Über das sollst du nachdenken. Ich auch. Tag und Nacht, immer wieder. Wenn du nicht schlafen kannst, sollst du drüber nachdenken. Wenn du aufstehst, wenn du im Bad Zähne putzt, wenn du isst, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du Sport treibst, kannst du über Gottes Wort nachdenken. Wenn du dich mit Freunden und Familie triffst, dein ganzes Leben lang darfst du Lust haben, das zu tun. Auch wenn du traurig bist, darfst du Lust haben, dich vom Wort Gottes trösten zu lassen. Wenn du lachst, wenn du im Stress bist, dann finde in Gottes Wort die Ruhe. Oder wenn du entspannt bist, immer Tag und Nacht. So meint das der Schreiber hier. Unsere Grundlage für alle Entscheidungen soll Gottes moralischer Wille sein. Tja. Jetzt sagst du, das ist aber anstrengend, Christ zu sein. Das will ich vielleicht gar nicht so. Also ja, Glaube ist gut, aber die ganze Zeit meine Nase in dieses dicke Buch stecken, wenn ich das nicht will, warum sollte ich das denn tun? Was kann mir Gottes Wort schon geben? Ja, was kann es mir helfen? Wenn wir mal überlegen, auf was wir mehr Lust haben, dann ist es bei mir oft die Couch oder die Beschäftigung mit meinem Smartphone. Ihr könnt ja gerne mal die Stunden am Tag überprüfen, wie viele für das eine Zeit habt, für Freizeitdinge, die ihr da tut. Ich rede nicht vom Telefonieren und Organisieren und man muss auch E-Mails schreiben, sondern wirklich, wo ihr sagt, das ist jetzt einfach Freizeit. Ich möchte noch einmal erklären, wie viele Menschen funktionieren, wie sie ticken. Ja, zumindest tick ich so, wenn es um mein Glück geht oder um meinen Vorteil. Denn wenn du das Prinzip verstehst, kannst du auch gegen dieses Prinzip angehen. Und dieses Prinzip, Lust auf etwas zu haben, was bringt das mit sich? Was ist der nächste Schritt, wenn du auf etwas Lust hast? Dann suchst du doch eigentlich die Befriedigung. Und das gestillte Verlangen, wenn du der Befriedigung nachgegeben hast, das wird zu einer Dauerschleife. Das ist bei Essen und Trinken halt uns so durch die Biologie aufgegeben, aber das kann auch bei anderen Dingen vielleicht viel mehr sein. Und wenn du diesem Verlangen nicht nachgibst, obwohl die Lust noch da ist, dann wird das sogar eine gesteigerte Lust hervorbringen. Könnt ihr das ja mal testen, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nicht wisst, wie ich das meine. Wenn ein kleines Baby schreit, dann kann man es der Mutter geben und dann ist die Stille bald wieder da. Man kann das aber auch wegnehmen und dann wird das ein gesteigertes Verlangen sein. Und ihr könnt das selber ausprobieren, wenn ihr aufs Essen verzichtet, wie die Lust da steigt. Aber wir haben ja auch auf ganz andere Dinge Lust als nur Essen und Trinken. Zum Beispiel auf ein neues Auto oder einen tollen Urlaub. Lust auf noch mehr am PC spielen oder besser aussehen. Das sind jetzt alles Beispiele aus meinem Alltag. Oder vielleicht 1000 neue Follower bei Instagram zu haben. Lust auf eine bessere Stelle, weil da, wo ich im Moment arbeite, da habe ich keine Lust mehr zu. Oder eine bessere Bezahlung. Vielleicht Lust auf das nächste Festival, weil das letzte ist schon vorbei. Oder auf das nächste Gipfelerlebnis. Lust auf Fußball, Lust auf Kirmes, Lust auf den nächsten Kick. Ja, weil ich jetzt schon vielleicht mal einen Joint rauchen musste, damit ich das überhaupt nachgeben musste. Und ich hoffe, dass keiner von uns hier das tut, aber es ist halt dieses Lustprinzip. Oder diesen Kick, Lust auf den nächsten Bungee-Jump, Alkohol, Fastfood, Pizza, Eiscreme. Wir sind einfach lustgesteuert. Überlegt mal heute, wie oft ihr sagt, darauf habe ich jetzt Lust. Ja? Und öffentlich sagen wir manche Dinge vielleicht wirklich so, gerade unter den Jugendlichen, oh, darauf habe ich jetzt Bock. Ich gehe jetzt ins Freibad, ich habe da drauf so Bock. Aber es gibt noch viel schlimmere Dinge, auf die wir Lust haben und die wir heimlich tun. Männer haben zum Beispiel ihre Lust an anderen Körpern, egal ob virtuell oder in echt. Frauen gehen vielleicht leichter lustvollen Gedanken nach, wenn sie Bücher lesen oder in Filmen nach einem besseren Gegenüber schmachten. Und wenn dir das jetzt zu Stereotyp ist, das ist natürlich in gewissen Bereichen austauschbar. Wir stehen alle in der Gefahr, dass wir unserer Lust unkontrolliert nachgeben. Und deswegen, das war jetzt die ganze Vorrede, deswegen müssen wir unsere Lust in die richtige Richtung lenken. Auf das Wort Gottes. Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt, also erfrischt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Wir sollen unsere Lust wirklich in diesen Kanal bringen. Und ich kann dir nur sagen, wenn du das tust, wirst du diese Lust nicht verlieren am Wort Gottes und trotzdem wirst du zufrieden sein. Und deswegen sollen wir das Tag und Nacht tun, weil wir haben ständig irgendwelche Dinge, auf die wir Lust haben. Und es gibt Dinge, die machen wir gerne und es gibt Dinge, die machen wir nicht gerne. Und wir geben gerne der Lust nach von den Dingen, die wir gerne machen. Ich habe jetzt Lust auf Zimmer renovieren, auf Müll rausbringen, auf jemanden aus der Gemeinde zu besuchen. Lust, wenn ich auf das Wort Gottes Lust habe, dann weiß ich, das ist ein guter Kanal. Ja, das bewahrt uns trotzdem nicht vor Sünde. Ja? Denn die anderen Sachen sind es natürlich, oder wir sind immer noch in der Gefahr, Sünde zu tun. Aber das Wort Gottes, es macht klug, es baut auf, es bewahrt für die Ewigkeit und es lenkt unseren Blick hin zu Gott. Du kannst dir das nicht vorstellen, dass du Lust am Wort Gottes hast, also wirklich so eine Lust, dass du dieses anderen Dingen vorziehst. Wisst ihr, wir müssen hellwach sein, damit wir nicht dem großen Verführer glauben. Der möchte dich nämlich genau das glauben machen. Gottes Wort kann nicht ausreichen. Es beantwortet nicht deine Fragen, es brächte dir nichts. Gott betrüge dich damit. Und er enthielte dir etwas vom echten Leben vor. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Das ist das, was wir auch zum Beispiel im Paradies hören, was die Schlange sagt. Ja? Soll Gott wirklich gesagt haben? Soll das Wort wirklich helfen? Und wir fallen viel zu oft und viel zu schnell darauf rein. Aber es kann helfen. Ja? Gottes Wort hat ewige Werte, ewige Weisheit. Es bringt uns in die Gemeinschaft mit Gott. Und ja, wir haben auch durch das Wort Gottes Sündenerkenntnis, kommen aber auch zur Buße, erfahren Vergebung, geistliche Neugeburt. Es leitet uns in die Anbetung und in ein geheiligtes, Gott wohlgefälliges Leben. Und Leute, es kostet nichts. Ihr müsst nichts dafür bezahlen. Wer eine Bibel braucht, kann sich gerne an die Gemeinde wenden. Wir haben genug. Es kostet nichts, aber es ist nicht umsonst. Denn was steht denn hier letztendlich drin? In 1. Korinther 1, Vers 18. Und das ist die Kernbotschaft der ganzen Bibel. Da steht, denn das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren gehen. Aber uns, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Also das ganze Wort Gottes, das ist eine Kraft. Und wenn wir jetzt über die Psalmen sprechen, dann dürfen wir da auch weiter sagen, dass die weiteren 149 Psalmen das immer wieder aufgreifen und das, was im ersten Psalm wie in einer Ouvertüre quasi angefangen hat, dass das immer weitergeht. Und wenn ihr mal wissen wollt, was das Wort Gottes wirklich für eine Kraft hat, was es für einen Wert hat, lest Psalm 119. Ist nicht der kürzeste, aber da steht das drin. Da ist die Wertschätzung von Gottes Wort wirklich von David wunderbar hervorgehoben worden. Tja, was da drin steht, das reicht für ein ganzes Leben. Und es ist wirklich so, man kann das Wort Gottes lieben lernen. Liebst du wirklich Gottes Reden? Nicht nur das, wo es heißt, ich will dich retten, sondern auch, ich will dich korrigieren. Liebst du das? Sehnst du dich nach Gottes Reden? Ich wünsche dir so, dass das Weghören von Gottes Wort, dass wenn du fernbleibst, egal ob zu Hause oder auch in der Gemeinde, dass das in dir ein Vakuum auslöst und dass du merkst, dass es nur das Wort Gottes ist, was in dir dieses Vakuum wieder füllen kann. Lasst uns doch sehen nach Gottes Reden, so wie ein kleines Kind sich nach der Fürsorge und Liebe seiner Mutter sehnt oder wie ein junger Mann sich nach seiner frisch Angetrauten sehnt. So sollst du dich nach Gottes Wort sehnen. Vers 3, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Der gerechte Mensch, der also das Richtige tut, der wird jetzt mit einem Baum verglichen. Der ist am Wasser, der ist gut versorgt, der kann wachsen und der bringt auch Frucht. Aber Achtung, zu seiner Zeit. Also, wenn du dich an Gottes Wort hältst, bedeutet das nicht, dass auch alles sofort klappt, dass alles rund läuft, dass du alles bekommst. Zu seiner Zeit. Und es ist kein verwelkendes Laub da. Das ist Leben, nicht Tod. Jesus, er ist auch der, der dieses Wasser geben will. Kommst du wie die Frau am Jakobsbrunnen zu ihm? Ja, lässt du deinen Durst stillen? Was verspricht uns nicht die Gesellschaft, was wir alles haben können, wenn wir nach ihren Regeln leben? Aber der Durst wird immer wieder kommen. Gottes Worte erfrischen anders. Das sehen wir auch an der Werbung. Guckt mal, wenn ihr die Werbung anschaut, die euch überall begegnet, da wird ständig irgendetwas wieder neu aufgefrischt. Und wenn du etwas gekauft hast, dann musst du das gleich wieder kaufen. Jesus ist anders, die Bibel, Gottes Wort ist anders, Gottes Wort kann uns wirklich bis in die Ewigkeit etwas geben, wo wir sehen, wenn ich mich daran halte, brauche ich nicht noch etwas anderes. Und wenn du Gottes Wort liest, wie wirst du dann von deinen Mitmenschen wahrgenommen? Siehst du erfrischt aus, weil du Jesus in dir wirken kann oder weil Gottes Worte dich täglich wirklich neu aufbauen? David schreibt im Psalm 103, im Vers 5, oder ich lese jetzt nur die letzten paar Verse, 4 und 5, glaube ich, der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen, der mit Gutem sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers. Oder 2. Korinther 4, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist ein Beispiel, was Gottes Wort schafft. Wer diesem Wort glaubt, der steht wie ein Baum am frischen Wasser. Und ihr wisst, ja, an Bäumen haben sich schon viele Entscheidungen abgespielt. Ich hatte vorhin schon den Garten Eden oder auch in der Offenbarung 22 lesen wir von dem Baum, der sogar 12-mal im Jahr Frucht gibt. Und da steht im Offenbarung 22, Vers 14, glückselig sind wer, jetzt schließt sich der Kreis wieder zu unserer Einleitung, die seine Gebot tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Und wenn wir jetzt dieses Bild, der ist wie ein Baum, vergleichen, dann wird uns auch klar, dass ein Baum jetzt nicht einfach mal so verschwinden kann. Der kann nicht sagen, ich packe jetzt meine 7 Sachen. Der steht in Sturm und Wetter. Und das kann in unserem Leben natürlich genauso sein, dass wir auch einiges aushalten müssen. Wenn wir an Gottes Wort festhalten, das kann Verfolgung, Not oder Verurteilung bedeuten. Und wie schnell kommen wir selber dahin, dass das Festhalten an Gottes Wort uns zu teuer vorkommt? Es gibt Propheten, die haben Gott angeklagt, wie sollen sie das nur alles aushalten? Die wollten vielleicht auch weglaufen wie Jona. Die Apostel haben viel ausgehalten, weil sie sich an Gottes Wort ausgerichtet haben. Aber letztendlich hat Gott eingegriffen und bestätigt, dass er seine Boten nicht allein lässt. Doch einmal hat er sich abgewendet. Jesus, der lebenslang an Gottes Wort festhielt, der im Gehorsam die größte Schmach, das größte Leid erlitt, ja sogar die Trennung von seinem Vater, als er am Kreuz hing. Er litt für uns und er trug die Schuld, aber das war nicht der Preis dafür, dass er am Wort Gottes festhielt. Wenn wir das hohe priesterliche Gebet Johannes 17 anschauen, da verstehen wir, dass er selbst in der größten Not an der Gemeinschaft mit seinem Vater festhielt. Gottes Wort führt in die Gemeinschaft mit Gott, denn Gott redet durch sein Wort zu uns. Das ist sein Kommunikationskanal und der ist offen. Also, merkt euch, auch Jesus hielt immer an Gottes Wort fest und wurde letztlich zu dem einen Gerechten für die Völker, für den wir hier auch als Gemeinde stehen. Tja, wir haben auf der einen Seite das Bild von dem unverrückbaren Baum im Vers 4 und in Vers 3. Und jetzt finden wir das Gegenbild dazu in Vers 4. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Also, vom Wind verweht, was ist das? Das ist einfach nicht mehr da. Es gibt ein Wort, die Gottlosen, hebräisch heißt das Rasha, und das heißt gottlos, aber auch böse. Und Walford, Zack schreiben im Kommentar, Menschen, die durch das Wort aus dem Hebräischen übersetzt mit Rasha, also gottlos, böse, gekennzeichnet werden, sie befinden sich in keiner Bundesbeziehung mit Gott. Sie leben nach ihren Leidenschaften. Sie sind nicht fromm. Achtung! Sie können zwar Gutes tun und Barmherzigkeit üben, Aber das Urteil Gottes über sie lautet, dass sie ohne ewige Gnade sind. Oder Benedikt Peters schreibt, die Gottlosen sind von Kräften getrieben, die sie nicht wirklich kennen. Und von einem Willen geknechtet, der sich nicht offen zu erkennen gibt. Leute, wir können nur dem einen Willen folgen oder dem anderen. Und unsere Haltung zu diesen Menschen soll auch wirklich so sein, wie 2. Timotheus 2, Vers 25, 26 schreibt. Wir sollen sie wirklich mit Sanftmut zurechtweisen, dass sie noch Buße finden und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, Achtung, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Also wir können nicht sagen, wir haben unseren eigenen Willen, sondern wenn wir nicht Gottes Willen folgen, dann folgen wir dem Willen Satans. Vers 5 und 6, darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Gott trennt die Gottlosen von den Gerechten, so wie der Bauer die Spreu von der Frucht. Das eine wird in die Scheune gebracht, das andere der Natur, also in diesem Fall der Verwesung, überlassen. Die Spreu bleibt nicht, sie wird weggeweht, sie vergeht. Der Gottlose hat keine Zukunft, er hat keine Wurzeln, er vertrocknet und er kommt ins Gericht. Er wird nicht vom Baum des Lebens bekommen, er wird keinen Anteil haben an der himmlischen Herrlichkeit. Benedikt Peter schreibt weiter, die Gottlosen mögen auch auf Richterstühlen Platz genommen haben. Das sagt Jesus selber steht in Matthäus 23, Vers 2. Im hohen Rat des Volkes Gottes sitzen, doch vor Gottes Richterstuhl werden sie nicht bestehen. Also es gibt tatsächlich nur diese zwei Wege, zwischen denen du dich entscheiden musst. Die Entscheidung liegt bei dir und Gott sagt dir, welche Konsequenzen es haben wird. In der Bergpredigt sehen wir die Parallele. Sie beginnt wie der Psalm 1 mit den Seligpreisungen und endet mit der Entscheidung hinsichtlich des breiten und des schmalen Wegs. Der bequeme Weg, der vielleicht vermeintlich leichtere Weg, endet in beiden Fällen im Gericht Gottes. Der schwierige Weg führt in die Gemeinschaft mit Gott und in seine Gemeinde. Gottlose und Sünder werden nicht im Gericht und auch nicht in der Gemeinde bestehen. Aber Gott kennt den Weg der Gerechten und wird sie bis zum Ende bewahren. Eines können wir direkt folgern. Wenn du dich für Gottes Weg entscheidest, dann sprichst du dich damit gleichzeitig gegen die neue Toleranz und gegen den pluralistischen, also vielfältig möglichen Heilsansatz aus. Jesus fordert in seinem Wort auf, dass wir ihn als den einzigen Weg zu Gott anerkennen. Und so hat er auch selber in der Abhängigkeit vom Vater gelebt. Das wird zu Spannungen führen, wenn du das lebst. Das wird zur Auflehnung gegen Gott führen. Die Aussage von Christus, auch aus dem Psalm zitiert, Psalm 40, Vers 9, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun, in Verbindung mit seinem Anspruch, der einzige Weg zum Vater zu sein, lässt die gottlosen Menschen zu den Waffen greifen. Sie sehen ihren Anspruch auf Eigenständigkeit untergraben, das menschliche Urproblem im Gegenüber zu Gott. Und genau das kommt heute nicht dran, greift der Psalm 2 dann auf. Da wird dieses Thema direkt aufgegriffen. Lasst uns zum Schluss hier jetzt diese Ergebnisse festhalten. Tägliches Lesen in und Leben nach dem Wort Gottes, das ist Gottes Einladung für uns und der richtige Weg. Ich freue mich darüber so sehr, dass ich meine Lust am Herrn habe, denn im Wort Gottes haben wir einen Schatz, der nicht weggenommen werden kann. Der ganze Psalm 1 versprüht diese Freude und im Lied werden wir das hoffentlich nachher auch so singen. Viele andere Psalmen stimmen in diese Freude und in diese Anbetung Gottes mit ein. Und nicht zuletzt, Gott stellt uns vor die persönliche Entscheidung, seinem Wort und Willen zu glauben und zu gehorchen. Die Konsequenzen sind weder geheim noch unverständlich. Die Aussichten und die Hoffnung aller Gläubigen sind wirklich erbaulich. Und die Reaktion darauf, wenn man sich an Gottes Wort hält, wir werden gesegnet, wir werden wirklich auch glücklichere, zufriedenere Menschen sein, auch wenn wir vielleicht weniger haben als vorher oder andere. Und wir dürfen Gott an unserer Seite wissen, was sich nicht ganz unerheblich auf unser Leben und auch Wohlbefinden auswirken dürfte. Außerdem, wenn ihr euch umschaut, einmal nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, wir gehen ja diesen Weg auch gemeinsam als Gemeinde, diesen Weg aus Gottes Kraft. Und da können wir uns gegenseitig drin ermutigen und bestärken. Also, der Trend geht zur Zweitbibel oder vielleicht noch mehr, packen wir sie auf unsere Tische. Auf den Nachttisch, auf den Frühstückstisch, den Schreibtisch und die Werkbank. Und dann wollen wir mit viel Lust Gottes Wort entdecken, auch durch die Psalmen. Und dass das wirklich total lobenswert ist, und damit ende ich, hören wir von einem, der tief in diesem Buch und auch allgemein in Gottes Wort gegraben hat. Charles Haddon Spurgeon, er schreibt, nachdem er den Kommentar über die Schatzkammer Davids, wie er die Psalmen genannt hat, abgeschlossen hatte, Folgendes. Während ich die Schatzkammer Davids jetzt hinter mir lasse, liegt ein Anflug von Traurigkeit auf meinem Geist. Denn ich werde nie wieder hier auf Erden eine gefülltere Schatzkammer finden, obwohl mir der ganze Palast der Offenbarung zugänglich ist. Gesegnet waren die Tage, die ich damit zubringen durfte, mit David zusammen nachzusinnen, zu trauern, zu hoffen, zu glauben und zu frohlocken. Darf ich hoffen, diesseits des goldenen Tores freudigere Stunden zu erleben? Der Psalter unterweist uns nicht nur im Gebrauch von Worten, sondern auch im Gebrauch von Flügeln. Er lässt uns nicht nur singen, sondern uns auch in die Höhe emporschwingen. Tja, Psalm 1 stimmt uns auf diese Gipfelerlebnisse wahrhaft ein, spricht in unser Gewissen und lädt ein, den Weg des Gerechten zu wählen. Gott ist gnädig, wenn er uns darauf hinweist. Darf ich euch einladen, ihm im Gebet gemeinsam unseren Dank und Anbetung zu bringen? Ja, lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, denn dein Wort ist gewaltig und stark am Wirken. Und was wir selber oft nicht in Worte fassen konnten, das hast du geschafft, indem du Männer die Worte gegeben hast, die wir heute lesen können. Und wir danken dir, dass wir diesen Zugang zu dir finden dürfen durch die Psalmen, dass wir unser Herz vor dir öffnen können und dass wir in dein Herz blicken dürfen. Danke für die Kraft, die in deinem Wort liegt und über die wir uns auch täglich freuen dürfen. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, die falsche Weisheit in unserem Leben zu erkennen, menschliche oder auch böse Weisheit, und sie auszutauschen gegen deine göttliche, gute Wahrheit. Herr, wir brauchen deine Weisheit. Danke, dass wir nicht auf Bäumen pflücken müssen, sondern dass wir in deinem Wort graben können. Wir freuen uns, dass wir es haben. Segne du bitte dein Wort an uns. Amen.